Deutschlandfunk, Europa heute.
Er kam anderthalb Stunden zu spät, wiederholte dann in seiner kurzen Rede bekannte Vorwürfe gegen die Ukraine sowie westliche Unterstützer und ging schließlich, ohne sich einer Diskussion zu stellen. Der Auftritt des russischen Außenministers Lavrov gestern Abend im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verdeutlicht, ein Einlenken Moskaus im Ukraine-Krieg ist weiter nicht zu erwarten. Im Gegenteil, die Woche stand eher im Zeichen einer verbalen und militärischen Aufrüstung. Hinzu kommt, dass ab heute in den ukrainischen Regionen Luhansk und Donetsk im Osten sowie in Cherson und Saporischja im Süden sogenannte Referenden abgehalten werden. Die Bevölkerung soll über einen Anschluss an Russland abstimmen. Die internationale Kritik ist groß. Selbst vergleichsweise russlandfreundliche Regierungen sprechen von Schein-, Pseudo- oder einseitigen Referenden. Ivan Haivanovic ist freier Journalist in Kiew. Ich habe ihn vor dieser Sendung gefragt, was Russland seiner Meinung nach mit den sogenannten Volksbefragungen beabsichtigt.
Ja, Russland versucht, die derzeit besetzten Gebiete unter seiner Kontrolle zu behalten und zumindest irgendwelche rechtliche Grundlagen dafür zu schaffen. Aber insofern Putin und seine Clique die rechtliche Wertlosigkeit ihres Vorgehens selbst verstehen, greifen sie zur nuklearen Erpressung.
Haben Sie selber denn Kontakte in die entsprechenden Regionen und können uns sagen, wie genau diese sogenannten Volksabstimmungen dort ablaufen sollen, wie sie eventuell vorbereitet wurden oder welchen Einfluss Russland dort auf die Bevölkerung nimmt?
Meine Bekannten aus diesen Regionen sind ausgereist, aber glaube ich, dass über die Vorbereitung und über Durchführung von Pseudo-Referenden braucht man überhaupt nicht zu sprechen. Denn sie sind von Anfang bis zum Ende ein Fake. So zum Beispiel in Cherson. Ja, in Cherson gibt es sogar kein Mobilfunk mit der Ukraine. Dort wird auch Internetanschluss abgeschnitten. Deswegen gibt es nicht so viele Möglichkeiten zu kommunizieren.
Muss man denn eigentlich Ihrer Ansicht nach unterscheiden zwischen Donetsk und Luhansk einerseits, wo ja schon sogenannte Volksrepubliken ausgerufen wurden, und Cherson und Saporischja, die ja eher im Süden liegen, auf der anderen Seite? Ist das ein Unterschied?
Ja, in den Regionen Saporischja und Cherson ist das alles, was dort geschieht oder geschehen wird, besonders krass. Weil sogar nach russischen Aussagen sind das ukrainische Regionen. Und im Unterschied zu Donetsk oder Luhansk haben diese Regionen sich nicht einmal fiktiv zustatten erklärt.
Wenn diese Scheinreferenden so ausgehen wie erwartet, nämlich zugunsten Russlands, wie sollte die Ukraine damit umgehen?
Erstens besteht kein Zweifel daran, dass die Ergebnisse dieser Pseudo-Referenden bereits geschrieben sind, nämlich zugunsten Russlands. Und zweitens wird die Ukraine, glaube ich, auf sie einfach keine Rücksicht nehmen. Genauso erfolgreich könnte Putin vielleicht die Annexion des Mondes verkünden.
Bleiben wir mal bei Russlands Präsident Putin. Der hat rhetorisch diese Woche direkt oder auch zwischen den Zeilen unterstrichen, dass Russland im Grunde zu allem entschlossen sei, inklusive Atomschlag, so konnte man das zumindest verstehen. Außerdem hat er die Teilmobilmachung angeordnet, wodurch etwa 300.000 Soldaten zusätzlich an die Front kommen könnten langfristig. Wie wird das Ganze in der Ukraine aufgenommen?
Sowohl die Gesellschaft als auch die Streitkräfte der Ukraine bleiben entschlossen, ihr Territorium nicht abzutreten. Und was die Mobilmachung betrifft, so wird sich kurz- und mittelfristig nicht viel ändern. Erstens führte Russland bereits seit Monaten eine verdeckte Mobilisierung durch. Und zweitens wird die Ukraine jetzt von 700.000 Soldaten verteidigt und im Allgemeinen gibt es 1 Million Menschen im Verteidigungssektor. Um dem Angreifer erfolgreich entgegenzutreten, brauchen wir zuallererst schwere Waffen, auch aus Deutschland, das sich weigert, uns Panzer zu liefern.
Zumindest bestimmte Panzer. Herr Haivanovic, ich würde gerne noch mit Ihnen über ein weiteres wichtiges Thema aus dieser Woche sprechen. Ein Gefangenenaustausch, nach Angaben der ukrainischen Armee der größte bisher, gut 200 Ukrainer gegen etwa 55 Russen. Wie wichtig ist dieser Austausch für die Ukraine?
Diese Menschen sind Helden und ihr Leben ist in russischer Gefangenschaft in Gefahr. Deshalb ist natürlich es wichtig, dass sie zurückkehren, dass sie befreit werden.
Unter den Menschen, die die Ukraine an Russland ausgetauscht hat. Zu denen gehört unter anderem Viktor Medvedchuk, ein ukrainischer, sehr russlandfreundlicher Politiker, der im April sozusagen festgesetzt wurde in der Ukraine. Eine bedeutsame Persönlichkeit, sage ich mal. Und war es Ihrer Meinung nach richtig, diesen Faustpfand, den die Ukraine da in der Hand hat, jetzt einzutauschen?
Ich glaube schon, weil zumindest damit hat er zugunsten der Ukraine gedient, dass gegen ihn 200 ukrainische Soldaten ausgetauscht wurden. Und ja, was Medvedchuk so wichtig macht, ist tatsächlich, dass er ein der führenden Politiker in der Ukraine waren, die in der Ukraine für Russland gearbeitet haben. Und es genügt zu sagen, dass Wladimir Putin der Pate von Medvedchuks Tochter ist.
Kommen wir nochmal zu den anderen ukrainischen Kämpfern, die jetzt aus der russischen Gefangenschaft freigelassen wurde. Darunter sind viele, die im Azovstal in Mariupol gekämpft haben. Das war ein ganz symbolischer, wichtiger Kampf damals, der sich sehr lange hingezogen hat. Diese Kämpfer, die wurden jetzt in die Türkei gebracht und sollen dort laut Präsident Zelensky bis zum Ende des Krieges bleiben. Jetzt ist es nichts Ungewöhnliches, dass Gefangene nicht direkt in das entsprechende Land, sondern erstmal ins Ausland gebracht werden. Aber diese zeitliche Ansage bis zum Ende des Krieges. Wie ordnen Sie das ein? Wie kommt das zustande? Was ist der Hintergrund?
Leider weiß ich nicht mehr als Sie. Vielleicht war das eine Russlandsbedingung, damit diese Azov-Kommandeure nicht zurück in die Ukraine kehren und wieder gegen Russland kämpfen.
Die Kämpfer des Azov-Regiments, die waren, haben wir schon gesagt, in Mariupol im Einsatz und haben dort teilweise auch kritisiert, dass sie, etwas salopp gesagt, sich im Stich gelassen fühlten zeitweise und zu wenig Unterstützung aus Kiew bekamen. Was nehmen Sie an? Wird diese Kritik jetzt eventuell noch mal lauter werden und diese Diskussion eventuell neu entbrennen?
Nein, ich glaube nicht, dass es jetzt die Zeit ist, sich mit diesem Thema zu befassen. Aber auch schon später nach dem Krieg, nach dem Sieg, werden auch die anderen Fragen geklärt werden. Unter anderem, wie die Russen so schnell nach Mariupol vormarschiert sind.